Der Antenne-Schlager Star Talk. Die größten Stars, die besten Geschichten.
Und ich bin zurück mit einer neuen Ausgabe und auf diese Frau habe ich mich richtig doll gefreut, denn im Mai, da waren wir noch zusammen auf großer Schlagerreise auf Mallorca und haben uns angenähert, obwohl wir uns schon über 10 Jahre kennen. Ich meine, mit Annähern eher so eine freundschaftliche Verbundenheit aufgebaut. Wir waren zusammen tanzen, ich wurde dann zu ihrem Geburtstag eingeladen und außerdem rockt sie gerade auch die Radiocharts mit dem Kleinstadt Casanova. Die Rede ist von Linda Hesse, eine ganz, ganz tolle Frau, die ich seit über, ja, ich weiß gar nicht, 14 Jahren oder so mittlerweile kenne. Da hatte sie noch Hosenträger an und sang, ich bin ja kein Mann. Seitdem ist viel passiert. Sie ist Mama geworden, alleinerziehende Mama mittlerweile. Wie sie das macht mit der Patchwork-Family, dem Job und allen anderen Verpflichtungen und das alles zusammen. Außerdem natürlich, was sie da noch für Pläne hat in diesem Jahr, denn da kommt einiges auf uns zu. Und ganz viele Themen aus dem Leben. Es geht um Dating, um Herzschmerz, um Songschreiben und also um wirklich so viele Themen. Aber ich würde sagen, hört einfach selbst mein Gespräch mit Linda Hesse. So beginnt der heutige Podcast. Es ist die Hitze der Nacht. Wir haben 830 Grad. Deswegen habe ich meine Haare schon zurückgebunden. Und mein Gast sieht einfach nur wunderschön aus. Heute bei mir Linda Hesse. Hallo.
Hallo.
Hallo, frisch gebräunt aus dem Urlaub. Wie siehst, also du siehst ja aus wie von der Sonne geküsst. Hast du 24 Stunden nur in der Sonne gelegen?
Nein, 23. Natürlich nicht. Ja, aber ich habe tatsächlich innigen, intensiven Kontakt mit der Sonne gehabt.
Ja?
Ja, wir haben uns
im Schatten aber hoffentlich. Weil da wird man ja auch braun.
Auch, ja. Nein, ich war auch eingecremt, aber du weißt, ich bin doch ein Sonnenkind.
Und schon seit jeher, so heißt auch ein Song, glaube ich, von dir.
Also ein ganzes Album. Und du, ich fand das jetzt einfach richtig schön. Ich habe eine Freundin, die hat ein Haus auf Hydra, so eine kleine griechische Insel.
Ach, wirklich?
Ja.
Das ist eine Insel, Hydra?
Ja, das ist eine Insel.
Ich verbinde das irgendwie mit Elektrogeräten, aber
ich... Also ich verbinde das mit so einer griechischen Göttin, die irgendwie, glaube ich, 8 Arme und 7 Köpfe hat oder so. Nein, es ist eine wundervolle Insel, wo es keine Autos, keine Fahrräder, nichts Motorisiertes gibt, sondern du kommst da an, meistens so 10 Stunden Reise.
Ja.
Weil du vom Hafen von Piräus dann nochmal mit der Fähre rüber musst und erst nach Athen fliegst und naja, whatever. Und dann kommst du da an, hast aber direkt Urlaub, weil...
Keine Autos.
Nur noch Esel. Der Moody trägt dir den Koffer zum Berg.
Ja.
Also zum Haus. Ja.
Und Menschen? Nicht viele.
Doch. Also es ist auch eine wirklich schön erschlossene Insel. Also es gibt tolle Restaurants, tolle Bars, tolle Strände. Man fährt jeden Tag, also gerade mit Kindern. Ich glaube, wenn ich alleine ohne Kind da wäre, würde ich auch ab und zu mal spazieren. Gerade abends, wenn man dann um 20 Uhr so noch am Strand ist und das letzte Boot zurück zum Hafen fährt, weil du fährst halt jeden Tag mit so einem Taxiboot zum Strand. Aber es gibt halt auch Wege. Und ich glaube, wenn ich alleine ohne Kind wäre, würde ich auch mal den Weg dann zu Fuß zurück beschreiten. Aber mit Kind ist dann meistens so 19, 20 Uhr fährt so das letzte kleine Taxiboot zurück zum Hafen. Und dann wird da irgendwie nochmal ein Eis gegessen und dann wird schlafen gegangen.
Oh, das klingt aber total toll. Hättest du jetzt noch gesagt, wenige Menschen? Ich hätte jetzt meinen Koffer gepackt.
Wenige
und wäre
Menschen sind
umgezogen.
Da tatsächlich jetzt auch noch und auch in der Hochsaison sind, ist es auch vergleichbar mit allen anderen Orten sind da wenige Menschen.
Aber jetzt hier nicht alle buchen. Nicht, dass jetzt hier alle sagen, was, wie hieß die Insel nochmal?
Also, aber es ist auch beschwerlich, dahin zu kommen. Also, wie gesagt, man muss, Flug, Boot und über eine Stunde durch Athen auch mit der Bahn oder mit dem Taxi.
Also, es ist ein bisschen wie Malediven. Da ist ja die Anreise auch sehr beschwerlich. Da muss man da umsteigen und hier und da rein und bis man da auf der Insel der Wahl ist, ist es ja noch weiter weg. Da ist man auch fertig. Voll.
Und auf dem Hinweg hatte ich dann auch noch die eine Fähre verpasst und musste die spätere nehmen. Das war aber mein Glück, weil dann habe ich den wunderschönsten Sonnenuntergang direkt zum Hallo bekommen, weil wir auf einer Insel zwischendurch oder am Festland irgendwie noch so einen Zwischenstopp hatten mit der Fähre auf Poros. Das ist mein nächstes Ziel, da will ich nochmal hin, weil das sah so schön aus, dass ich dachte, wie schön kann etwas sein, auch ungefiltert, einfach schön so hinten aus dem Bullauge der Fähre raus und sehe Poros, diesen Hafen und so die Sonne untergehen und alles in so Pastellen. Und ich dachte, um Gottes Willen, ey, wirklich, in welchem Kitschroman bin ich hier gelandet?
Das ist toll. Ja. Jetzt gehen die Sommerferien los. Linda Hesse hatte schon ihre Sommerferien. Ja. Oder fährst du jetzt nochmal? Oder war das dein, was für andere jetzt Sommerferien ist, war jetzt dein Urlaub?
Es waren tatsächlich schon meine Sommerferien, genau. Weil jetzt wird gearbeitet, jetzt wird gespielt, vorbereitet und wieder gespielt.
Okay, und was wird gearbeitet? Ich meine, dafür bist du ja auch hier. Du bist Sängerin, das wissen wir. Ja. Auf was können wir uns denn jetzt freuen? Jetzt hast du geurlaubt, bist fit, fröhlich, braun. Jetzt geht's weiter.
Ja, jetzt kann ich einfach auch noch mehr Content machen zum Kleinstadt Casanova, meiner aktuellen Single. Die ist am Geburtstag rausgekommen. Ich auch. Ich liebe den sehr.
Das ist ein Ohrwurm. Ich spiele den sehr oft im Radio und ich hatte ja länger jetzt Morningshow und immer den Kleinstadt Casanova da drin und dachte mir so, schön, das ist wieder der Ohrwurm des Tages.
Oh, danke. Das ist auch voll schön, da so ein Feedback drauf zu kriegen, weil ich ja seit ein paar Jahren wirklich das Zepter komplett selber in die Hand genommen habe, auch was das Schreiben angeht und auch die Veröffentlichung und die also alles einfach selber mitbestimme. Und dann finde ich es total schön, da so ein Feedback drauf zu kriegen. Und ich glaube, der Kleinstadt Casanova ist auch seit längerer Zeit auch im Radio meine erfolgreichste Nummer.
Was wirklich?
Mich, ja, was mich richtig stolz macht. Schon seit 2 Wochen oder so, oder nach 2 Wochen ist es irgendwie in den Top 10 der Apple-Charts gegangen. Und das hatte ich sehr, sehr lange nicht. Und das finde ich dann irgendwie schön. Und ich liebe den Song auch sehr und habe jetzt wieder Bock, Content dafür zu machen. Und bin da nicht so ein Freund von, eine Nummer nach der nächsten rauszujagen, auch wenn ich die Schublade voll habe. Ich möchte gerne, dass Lieder gehört werden und deshalb werde ich mich da jetzt über die nächsten Wochen noch damit beschäftigen, immer mal wieder die ein oder andere Kleinstadt zu bereisen und so ein paar Reels und Stories zu machen. Ich habe mich gegen ein Musikvideo bisher entschieden, sondern einfach irgendwie viel, viel kleine Sachen und immer wieder so ein bisschen Content machen. Dann spiele ich in meiner Heimatstadt, in Halberstadt, was ja einfach auch die Kleinstadt Casanova Hauptzentrale ist, ne? Also wäre ich nicht da geboren, würde es das Lied nicht geben.
Ich wollte gerade sagen, ne? Berlin ist jetzt nicht so eine Kleinstadt. Also Casanova, es gibt's ja auch genug. Ja,
obwohl aber ich ja auch schon zum Kleinstadt Casanova durch die Großstadtstraßen getanzt bin.
Ja, ich weiß.
Das macht Spaß. Aber ja, ich spiele in Halberstadt. Mein erstes Open Air dort seit, also eigentlich seit immer. Ich habe immer Indoor in Halberstadt gespielt, aber
okay.
Ich spiele jetzt das erste Mal Open Air auf dem Marktplatz am 11. Juli. Das ist echt besonders für mich. Das ist so ein schönes Nachhausekommen. Dann gibt's noch ein paar andere Gigs dieses Jahr und dann bin ich ab August wirklich schwer damit beschäftigt, mich auf was Neues vorzubereiten, nämlich auf ein Theaterstück. Ach. Ich spiele zum ersten Mal in meinem Leben Theater.
Nicht Musical, Theater.
Ja, ja, genau. Nee, meine Eltern haben früher auch immer gesagt, was willst du im Theater, haben wir auch zu Hause.
Ja, stimmt, haben wir auch zu Hause.
Ja, nein, und jetzt bin ich tatsächlich in Hamburg im Winterhuder Fairhaus ab 11. September jeden Abend auf der Bühne. Für 50 Vorstellungen und dieses Programm muss natürlich vorbereitet werden. Das Stück heißt Männerbeschaffungsmaßnahmen.
Okay, es ist sehr viel Wort wahrscheinlich, ist ja ein Theaterstück.
Naja, es ist eher ein Liederabend. Ich muss schon sagen, es kommt mir schon als Sängerin sehr entgegen. Ich muss nicht so viel Text gesprochen auswendig lernen, sondern das Stück erzählt sich über Musik und zwar über sehr schöne Lieder aus den letzten 60 Jahren, glaube ich. Also
über Männer?
Über Männer. Es ist eine kleine Therapiegruppe von Frauen, die quasi ihre einsamen Seelen heilen wollen mit Musik oder mit Singen. Und das ist total schön, weil ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum wir vielleicht Musik hören und warum ich auch Musik mache, warum ich Songs schreibe. Für mich ist Musik irgendwie heilsam. Ich höre das, wenn ich traurig bin, wenn ich glücklich bin. Aber natürlich auch besonders dann, wenn ich einfach was zum Verarbeiten habe.
Auf jeden Fall.
Und dann schreibe ich ja auch Musik, ne? Also genau darüber schreibe ich ja. Und da gibt's natürlich auch schon wunderschöne Songs, die in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten entstanden
Jahrhundert.
Sind. Und von daher, ja, sind da wunderschöne Lieder, die ich selber noch gar nicht kannte, in dem Stück, die das einfach so ein bisschen erzählen, die Geschichten der Protagonistinnen erzählen. Und das Allerbeste, ich spiele auch noch zusammen mit meiner besten Freundin.
Ach,
ja.
Die ist sie auch Sängerin?
Ja. Ja.
Ach so,
Julia Lindholm.
Ach, ja. Das ist deine ich habe bei beste Freundin immer an irgendwie eine andere gedacht, aber ja.
Ja, ich habe viele beste Freundinnen, weil ich finde, beste Freundinnen kann man nicht genug haben.
Ja, da hast du absolut recht, aber das ist so deine die dir am nächsten steht, oder?
Total. Mittlerweile. Und vor allem auch im Musikbusiness haben wir uns einfach kennen und lieben gelernt. Wir sind ja auch gemeinsam als eine Band jetzt am Start. Eben. Wir sind To The Moon Beats und witzigerweise habe ich dann diese Anfrage fürs Theaterstück bekommen, habe dazu gesagt und dann sollte es so kommen, dass noch eine Rolle frei geworden ist, auf die Julia wie Arsch auf Eimer passt und jetzt sind wir dann zusammen in Hamburg 2,5 Monate, was für uns natürlich auch toll und besonders ist, weil sie wohnt eigentlich in Köln, ich in Berlin und irgendwie will es das Universum, dass wir einfach zusammen
in Hamburg sind
für eine gewisse Zeit, ja.
Das ist ja toll, aber du warst jetzt auch viel in Hamburg, ne? Hamburg ist schon, also du hast ja zwischendurch auch gewohnt in Hamburg, aber Hamburg ist wie so nach Berlin zweite Wohnort fast, ne? Du
ja,
bist da viel.
Auf jeden Fall. Ich war jetzt am Wochenende auch wieder da. Der Papa meines Kindes wohnt ja in Hamburg und das ist auf jeden Fall für mich, ich habe so mein kleines Dreieck, weißt du? Ich
hab ja.
Halberstadt, Hamburg, Berlin, das ist alles so.
Genau.
Das ist ein gutes Dreieck. Das sind so drei schöne Punkte, wo ich dann auch immer so
Abwechslung habe.
Ja,
dort
das
die Familie,
was,
da dein Leben und dann in Hamburg noch oft der Arbeit auch. Muss man
genau,
sagen.
Arbeit viel, war da jetzt auch oft im Studio, dann das Theaterstück und natürlich, wie gesagt, auch ein Teil Familie, weil es, wir machen Patchwork at its best.
Ja, das ist perfekt, aber hat sich das ein bisschen auch verändert oder die Frage ist, also es hat sich ja verändert, dein Leben, ich kenne dich ja natürlich noch als Single Frau, ich kenne dich als vergebene Frau sehr lange, jetzt kenne ich dich als Mama und Single und das ist schon ja auch herausfordernd, so ne, so einen kreativen Job, weil ich sag mal, es ist ja so, wenn du einen Job hast, der jetzt von 8 bis 15 Uhr, kannst du es so ein bisschen planen, wenn die Kita mitspielt, bringst das Kind in die Kita, holst du das ab, nun hast du ja aber nicht so einen berechenbaren Job, dann heißt es mal hier Fernsehgarten, da mal hier die Show, jetzt Hamburg, das musst du schon alles anders ja dann auch jetzt managen, weil du willst ja auch für deinen Kleinen da sein, den du sehr liebst, ich habe euch zusammen im Urlaub erlebt, ich weiß, wovon ich rede, also du bist eine wundervolle Mama.
Ja, ich finde, es gibt auch nichts Schöneres, als diesen kleinen Menschen in meinem Leben zu haben und ihn begleiten zu dürfen beim Großwerden. Und der kriegt natürlich sehr, sehr viele Einflüsse, ja. Durch meine Selbstständigkeit, durch meine Musikertätigkeit, sein Papa ist auch noch Musiker. Der hat eigentlich gar keine andere Wahl, als mit uns halt immer mal mitzuziehen. Aber das finde ich auch schön. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, meine Art zu leben oder auch meine Art des so der Erziehung, ich sag nicht gern Erziehung, sondern sag eher so begleiten, weil natürlich zeige ich ihm seine Grenzen oder muss ihm ein paar Grenzen zeigen, aber ich will nicht an ihm rumziehen, sondern ich
ein bisschen laufen lassen.
Genau, genau. Und tatsächlich kann ich nicht mehr so viel alleine machen wie als Singlefrau oder als, ne, also als Nicht-Mama. Ich muss jetzt einfach richtig gut organisiert sein. Und das tut mir aber auch gut, zu wissen, wie jetzt die nächsten Wochentage aussehen, einfach auch wirklich einen Plan zu haben und für ihn auch immer vorher mitzudenken. Also ich bin eh jemand, ich habe eigentlich immer einen großen Plan im Kopf und sehe dann auch irgendwie viele Dinge, was man alles beachten muss. Aber mit Kind ist es halt essentiell.
Klar.
Und ich finde es okay. Es ist ultra anstrengend, ja. Wenn ich halt einen Job habe, wo ich weiß, er kann nicht mit, dann organisiert man erstmal einen Babysitter oder im besten Fall kann der Papa oder die Oma. Wenn das alles nicht funktioniert, dann habe ich zum Glück wirklich vertrauensvolle Menschen, auf die ich da zurückgreifen kann. Aber auch da, da hört es ja dann nicht auf. Dann kochst du noch Essen vor, dann bereitest du Dinge vor, weiß ich nicht, wenn eine Freundin ihn von der Kita abholt, dann musst du da irgendwie alles mit hinbringen. Es ist, man muss an so viele Dinge denken und das ist aber auch total schön. Aber es bedarf jetzt einfach immer so einer gewissen Vorplanung und auch einem Bewusstsein. Kann jetzt einfach nicht mehr so zack machen, obwohl es auch geht, weil ich hatte letztes Jahr ganz spontan eine Anfrage vom MDR Riverboat. Das war Freitagmittags, riefen die an, dass gleich zwei Gäste ausgefallen sind.
Oh, okay.
Und gerade auch wegen meinem eigenen Podcast, der Ostbrosche, hat das so toll in die Thematik gepasst, weil ich auch noch meinte, hey, frag doch jemand anders vielleicht, weil ich bin gerade auf dem Weg zum Physiotherapeuten.
Hab Termine eigentlich.
Kind ist in der Kita und so. Heute ist auch, kann irgendwie kein Babysitter. Ich wäre euch nicht böse, wenn ihr jemand anders findet. Nee, das würde so gut passen. Und dann dachte ich, naja, okay, Riverboat ist natürlich auch so eine tolle und renommierte Talkshow, dass ich da auch nicht absagen wollte eigentlich. Und dann hatte ich das Glück, dass ich in Leipzig jemanden gefunden habe, der auf Freddy aufpassen konnte, der Freddy schon von der Giovanni Zarella Show kannte.
Ah.
Der mein Gästebetreuer da war. Und er ist aus Leipzig. Und er hat gesagt, hey, wenn du mal in Leipzig bist, ruf an und sag Bescheid. Und dann dachte ich so, boah, David, es ist soweit. Ich komme nach Leipzig. Es war jetzt gleich. Und du würdest mir den Arsch retten.
Wenn du könntest. Und
genau.
Er konnte.
Er konnte. Und dann hat er irgendwie 2,5 Stunden da mit Freddy rumgemacht. Und das Witzige war, als Mutter bin ich so viel uneitler geworden, als ich früher war. Und das tut mir persönlich richtig gut. Weil ich komme dann dahin und ich kam wirklich, ich hatte die Haare auch 3 Tage nicht gewaschen. Ich war so komplett im Och, naja, es war so, ich glaube, ich war 2 Tage vorher bei der Friedrichstadt-Palast-Premiere.
Ja.
Und habe dann einfach so mein Mami-Alltag gemacht und wie gesagt, gerade auf dem Weg zur Physiotherapie. Und dann dachte ich, naja, okay, egal, jetzt sagst du einfach den Kleinen ein, holst ein paar Klamotten von zu Hause. Bin nach Leipzig gefahren, Freddy abgegeben, und saß, glaube ich, eine Viertelstunde in der Maske und die waren schon so, ja, und dann machen wir hier noch. Und dann habe ich so, ey, es ist mir ganz egal. Mach einfach irgendwie Haare schnell zusammen, zopf, bisschen hier, bisschen da, dies, das. Und dann kam ich halt 20 Minuten später raus, weil die dachten dann, dass wir halt viel später anfangen müssen, weil ich ja erst mal noch in die Maske muss. Und dann saß ich da und war so, war richtig stolz, dass das auch so schnell ging. Also die haben ja natürlich auch ein tolles Team und alles. Aber das fand ich gut, dass das einfach so zack, zack, weißt du, du überlegst nicht mehr lange. Du bist einfach organisiert, man greift so auf Sachen zurück und man macht und dann laufen die Dinge auch. Aber ja, man muss halt irgendwie immer einen Plan finden, das Kind mit unterzubringen. Und deshalb konnte ich auch erst das Theaterstück zusagen, als ich wusste, ich habe irgendwie schon eine Kita in Hamburg angefragt, habe mit dem Papa das schon alles besprochen. Und dann kann ich natürlich erst zusagen, aber
ein Schritt weiter halt, ne?
Genau.
Und du hast ja auch, wie ich immer so merke, ich glaube auch viel dadurch im Kopf. Also das habe ich ja auf Mallorca gemerkt, dass man so, ich muss daran denken, nee, jetzt muss ich noch, da muss ich jetzt auch noch dran. Dann denke ich mir immer so, krass, ich kriege es auch bei anderen mit, die Mütter sind. Man hat noch mehr, also weil man ja nicht nur für sich denkt, man denkt ja für ein anderes Wesen mit und man denkt ja beides zusammen.
Ja, es soll nicht unaufmerksam sein, aber ja, tatsächlich ist das dann so im Kopf immer noch mal so kurz Ping-Pong.
Und wie schaffst du es da aber vielleicht auch mal einen Ausgleich dir zu holen, also dass du deinen Kopf auch als Mama frei kriegst mal? Ist da Sport ein gutes Ventil oder meditierst du jeden Tag oder hast du da so ein Ventil? Weil Fakt ist ja, man muss ja, oder wir alle leben in einer sehr gestressten Welt, auch Social Media, Fernsehen, diese ganzen Eindrücke, irgendwann muss man ja oben einfach, wie sagen sie bei uns immer, die Tabs schließen.
Ich muss sagen, im letzten halben Jahr hatte ich wirklich wenig Zeit, Tabs zu schließen, aber ich finde es auch geil. Ich hatte wirklich viel zu tun im ersten Halbjahr 2026 und das kam alles relativ unverhofft. Ich habe eine Schlagertour gespielt. Ich war mit dir ja 10 Tage auf Mallorca. Ja. Auch das kam irgendwie relativ unvermittelt, so 4 Wochen vorher. Dann habe ich meine Oma gefragt, ob sie halt mitkommen kann, weil natürlich Freddy dann auch mit nach Mallorca gekommen ist auf diese Schlagerreise. Wir haben ja nicht nur zusammen Urlaub gemacht, sondern das war ja auch Arbeit. Ich habe ja immerhin in 10 Tagen 35 Minuten gesungen. Nein, natürlich zwischendurch, sind ja immer noch ein paar andere Aufgaben mit dabei. Aber ich glaube, ich ziehe aus diesen Aufgaben auch Kraft und aus diesen Momenten, hey, ich habe irgendwie wieder was geschafft und das waren schöne Erinnerungen. Dann gehe ich abends einfach auch manchmal pünktlich schlafen. Mit Freddy
stimmt,
zusammen.
Du warst sehr diszipliniert am Anfang der Reise, das lief danach.
Genau.
Aber es war gut eingeteilt.
Auf jeden Fall Gas gegeben, ja. Weil es mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Du weißt, ich liebe Schlager und ich fand es so geil, einfach auch wirklich mal so eine halbe Nacht lang durchzutanzen, mit dem Babyphone in der Hand und der
das
Oma
haben wir gut
irgendwie
gemacht.
Auf dem Zimmer, ja. Also solche Momente feiere ich dann auch irgendwie sehr. Sport habe ich sehr wenig gemacht in letzter Zeit, aber auch das ist auf Hydra natürlich ein absoluter Vorteil, weil du nichts hast, was dich irgendwie von A nach B bringt, außer das Boot. Ich bin so viel gelaufen und jeden Tag berghoch, bergrunter, dass es dann auch wieder so eine kleine Sporteinheit war. Und dann, ja, ich nehme mir vor, jetzt wieder mehr Sport zu machen, aber die ich war, bevor ich Mama war, die dann 5-mal die Woche zum Sport
so
gegangen
viel.
Ist. Ja. Ich hatte ein Sixpack. Eigentlich.
Also immer noch, habe ich doch gesehen auf Mallorca. Jetzt hier Stapel nicht so tief, ich habe es genau gesehen.
Ja, aber es ist lange nicht mehr das, was es mal war, aber es ist auch okay. Es ist total in Ordnung, weil ich fühle mich absolut gut in meinem Körper. Es ist alles ein bisschen weicher geworden und ich bin weicher mit mir geworden. Und ich glaube, das schließt meine Tabs dann ab und zu und dann manchmal halt auch wirklich abends um 8 mit ins Bett gehen.
Aber wenn du sagst, du bist weicher zu dir geworden, warst du so ein krasser, harter Perfektionist? Hast du so eine hohen Anforderung an dich selbst gehabt? Also sei es fit sein, oft zum Sport gehen, Körper, das und das, weil du ja sagst, du bist liebevoller mit dir und du bist auch uneitler. Also das klingt ja schon, als wärst du so sehr perfektionistisch auch gewesen.
Nee, ich glaube, ich habe mich sehr stressen lassen von außen.
Also nicht von dir selbst, den eigenen, dass man sagt, ich bin nicht gut genug, ich muss noch das machen,
ich war
das,
eher
sondern
so ein bisschen getrieben.
Okay.
Glaube ich. Gerade durch Social Media oder so hast du natürlich auch ständig Zeit gehabt zu gucken, was machen die oder was macht der oder keine Ahnung. Und jetzt habe ich die Zeit gar nicht mehr dafür. Ich will ja nicht die ganze Zeit an meinem Handy hängen, während mein Kind irgendwie sein Leben lebt und groß wird. Also das sind einfach gewisse Dinge in den Hintergrund geraten. Das ist schön. Die Prioritäten haben sich verlagert und vielleicht habe ich mich früher ein bisschen zu wichtig genommen. Das passiert uns allen, glaube ich. Oder das ist ganz normal, glaube ich, dass man sich natürlich selber auch als Priorität hat. Das habe ich auch immer noch. Aber nicht mehr in der Härte oder nicht mehr in dem, ich muss oder ich will jetzt zum Sport gehen und ich muss 5-mal die Woche Sport machen, damit ich ausgeglichen bin oder damit ich irgendwie fit bin und keine Ahnung. Also ich bin auch jetzt fit. Aber ja, ich habe irgendwie weniger Zeit, mich, glaube ich, damit auseinanderzusetzen. Und das macht das alles ein bisschen entspannter, glaube ich.
Und das glaube ich auch gut, weil das lernt man ja dann auch im Direkten. Ja, und das ist auch schön, was du sagst, man hat dann andere Prioritäten. Also gerade so Social Media, klar, ihr müsst es machen. Also du bist Künstlerin.
Ich habe ja auch Bock drauf.
Du hast ja auch Bock drauf, dir macht es ja auch Spaß. Aber ich sehe es manchmal auch an den Reaktionen, dass Leute, die auch Internet so viel nutzen, ja völlig echauffiert sind, wenn man irgendwie bei Instagram dann doch mal nicht zwei Tage reagiert auf irgendwas, wo dann so Fragezeichen hinterhergeschickt werden und du denkst so, entschuldige bitte, es ist Wochenende, vielleicht sitze ich gerade am Badesee mit tollen Menschen und gucke erst morgen auf Instagram, wo so Fragezeichen da so, hallo, sieh mich, du hast in 24 Stunden nicht geantwortet, du hast doch dein Handy in der Hand. Ja, es ist aber nur Instagram, wenn es wichtig ist, dann schreib mir, ruf mich an oder schreib SOS.
Voll, ich denke mir auch immer, also gerade im engen Freundeskreis gab es oder gibt es auch immer noch ein paar Leute, die Instagram von der Realität nicht so ganz unterscheiden können. Es ist immer so, ja, läuft doch alles voll toll bei dir und ich sehe das alles. Und dann schreiben die auch eher bei Instagram, obwohl sie meine Handynummer haben. Und ich denke mir so, warum schreiben wir eigentlich bei Instagram?
Ja, das denke ich mir auch öfter.
I don't get it. Klar, ich schicke da Reels hin und her. Das ist meine Kommunikation bei Instagram. Ja, aber so wirklich Nachrichten schreiben und alles, das mache ich halt dann auch irgendwie im direkten Austausch über das Handy halt.
Dafür hat man ja auch die Nummer eigentlich voneinander, dass man sich Nachrichten oder dass man auch anrufen kann vielleicht sogar.
Ja, aber Instagram ist ja seit langem irgendwie schon sehr viel mehr als einfach nur Social-Media-Plattform. Also es ist halt wirklich Social geworden. Ich checke auch, dass das ab und zu als Dating-Plattform schon irgendwie agiert, ne?
Manche zumindest kommen ab und an so unterschwellige, wo du so denkst, in welche Richtung geht das jetzt eigentlich gerade?
Genau, und ich sehe es auch bei Freunden oder so, die sich über Instagram dann irgendwie näher gekommen sind.
Ach, tatsächlich?
Was mich aber tatsächlich richtig aufgeregt hat oder wo ich vielleicht auch uneitler geworden bin. Man hat auf Instagram immer eine ganz krass schöne Welt gesehen. Gerade weil es am Anfang ja auch so eine Foto-App war, ne? Wo du einfach mit so richtig schönen High-Class-Bildern irgendwie dich profiliert hast.
Und schöne Filter. Alle waren braun, makellos und Make-up konntest du dir auch noch rauf.
Auch die Landschaften und alles. Ne? Das war ja
alles
schön. War Instagram. Genau, alles sah nach Hochglanz aus. Und ich finde, es ist viel schöner geworden, dass Instagram auch irgendwie ein bisschen entspannter geworden ist, auch für mich. Also ich muss nicht immer irgendwie die super perfekten Styles da haben oder so, sondern ich poste auch Augenpads, Lockenwickler, keine Ahnung, ist mir doch egal. Also es ist doch mein Leben.
Leben aus dem, also so wie man den Alltag ja auch mal zeigen möchte. Der ist ja nicht nur Perfektion.
Und das sehe ich halt auch bei anderen und das finde ich ganz schön, weil mich nervt dieses glatt gewischte, glatt gebügelte. Warum?
Und das kriegen wir ja eh wieder schon durch diese KI-Sachen, jetzt ja eh schon wieder alles so, wo man denkt, ist es noch echt oder ist es schon KI? Das ist mir letztens auch begegnet, wo dann drunter stand KI und dann dachte ich, ach so, ist ja gar kein Mensch. Also das ist krass, auch, oder? Ja, weil eigentlich verbindet man ja nicht Menschen eher so Roboter, aber jetzt gibt's ja schon nicht Menschen, die wirklich aussehen wie Menschen. Das macht einem irgendwie ein bisschen, also.
Ja, das finde ich strange. Ich finde, es gibt ein paar lustige KI-Songs.
Ja, ja.
Also dieser Puerto Rico-Song, den feiere ich hart. Und jetzt auch zur WM gibt's so ein paar Lieder.
Ja, es gibt ein paar, aber auch da kann man ja manchmal schlecht unterscheiden, ne? KI-Song oder echt.
Ja, am Ende ist das natürlich gerade, was unsere Branche angeht oder was die Musikbranche angeht, natürlich auch irgendwie halsbrecherisch, dieses KI-Songwriting. Ich glaube trotzdem, dass sich ein guter Song, auch wenn man den mit der Hand geschrieben hat, dass er sich immer noch durchsetzen wird.
Das glaube ich auch.
Aber klar, man geht mit der Zeit, da gibt's jetzt halt elektronische Hilfsmittel und das ist okay. Und wenn ein Song gute Laune macht, dann macht er gute Laune. Und wenn KI dabei geholfen hat, einen Puerto Rico-Song zu schreiben, dann
haben wir gute Laune.
Ja, voll. Also warum nicht? Es tanzen ja trotzdem echte Menschen dazu.
Das stimmt. Und du schreibst ja aber auch deine Songs selbst, ne? Oder lässt du schreiben?
Nein, ich schreibe selbst. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe auch auf Mallorca einen ganz tollen Songwriter kennengelernt, den Francesco Brulletti.
Ja.
Wirklich Hammertyp und hat auch unfassbar tolle Songs bisher schon geschrieben. Und da kann ich mal kurz ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern, weil der schrieb dann auch, hey, und ich habe noch so ein, zwei Lieder und die sind auch richtig cool, die er mir geschickt hat. Aber ich merke ganz krass, ich habe mich so emanzipiert in diesem Business und dieser Weg war so...
Nicht leicht.
Ja, genau. Also das war ein Weg auf jeden Fall, dass es mir jetzt ganz schwer fällt, da über meinen Schatten zu springen und zu sagen, ich würde einen Song von jemand anders annehmen.
Ach, echt?
Nicht, ja. Kann ich gerade nicht. Vielleicht irgendwann. Ich erkenne gute Songs und ich höre die auch dann auch gerne, aber ich kann sie irgendwie nicht selber singen. Ich brauche einen Teil von mir dabei. Ach, deshalb habe ich halt seit jetzt fast 7 Jahren oder so oder 6 Jahre bin ich dabei, meine eigenen Writing-Sessions zu organisieren und auch nur mit Leuten, die ich halt wirklich irgendwie mag. und mit denen ich gut klarkomme, wo ich merke, wir haben einen guten Vibe und habe da so mein Team, mit denen treffe ich mich. Da kann ich dann auch meine Gedanken sprudeln lassen, wie zum Beispiel mit dem Kleinstadt Casanova. Und das mag ich total gerne. Und deshalb fällt es mir unfassbar schwer, Interpretin zu sein und bin viel lieber Singer-Songwriterin im Schlager.
Aber das macht auch mehr Spaß, glaube ich, wenn man so ein bisschen, weil in dem Moment, wenn du den Song wahrscheinlich selbst schreibst, ist es ja auch eine Geschichte von dir oder zumindest eine gehörte Geschichte und dann machst du es ja ein bisschen persönlicher, als wenn du jetzt über irgendein Thema singst, wo du vielleicht gar keine Erfahrung hast, weil jemand das halt geschrieben hat und man denkt, ach, klingt ja ganz gut und man hat gar keine Berührung damit. Ich glaube, es ist schon cooler, wenn man das fühlt auch.
Total. Also und irgendwie ist das halt auch, vielleicht ist das auch so mein Ostbroschen-Gehen, ne? So dieses Anpacken und alles auch mit selber machen und so. Ich habe mich nicht immer drum gerissen, die Dinge selber zu machen und irgendwie insgeheim doch.
Also, starke Frau halt.
Ich kann auch abgeben und das mache ich auch sehr gerne, vertrauensvolle Hände. Aber ja, tatsächlich mag ich es, die Dinge selber mit anzupacken und aufzubauen und das auch beim Songwriting, ja. Und es macht halt auch unfassbar Spaß. Also Musik ist für mich ja nicht nur auf der Bühne stehen und singen, sondern das fängt halt schon im Kopf an mit den Worten. Klar. Also Kleinstadt Casanova war einfach so ein Wort, was mir auch, also was ich einfach cool fand, wo ich dachte, da muss ich einen Song draus machen. Das muss irgendwie, und ich habe auch einen Mann dazu im Kopf gehabt und dachte so,
ich wollte gerade sagen,
kann ich den am besten beschreiben?
Wie kam das dazu? Wie kam das zu dem Wort und wie kam es zu der Idee Kleinstadt Casanova? Wahrscheinlich auch aus Erfahrungen, die Kleinstadt Casanovas, die einem da also so begegnen.
Ich liebe ja Alliteration. Ne? Milch macht müde Männer munter und dieses Ganze finde ich total cool, einfach vom Klang. Und dann dachte ich, okay, Kleinstadt Casanova, das ist auch so ein Wort, das gibt's noch nicht. Und also zumindest für mich gab's das so noch nicht. Ich fand's aber witzig. Und dann saß ich im Studio mit Christoph Papendieck und Paul Jacobi und später noch Sebastian Kirchner und habe halt gesagt, Kleinstadt Casanova, was haltet ihr von dem Wort? Und dann meinte ich so, das ist cool. Das ist cool, aber was meinst du damit? Und ich so, naja, das ist so ein Typ, der so, den kennt eigentlich, der ist bekannt wie so ein bunter Hund in so einer kleinen Stadt, den kennen alle. Und der hat irgendwie ein
paar mehr Frauen.
Nee, nicht mal. Aber der hat so ein loses Mundwerk, aber vielleicht auch so ein Knopf offen. Der ist vielleicht auch so der Schönling der Stadt oder so. Aber der ist halt auch der irgendwie zuhört, der da ist. Der kann dir eine Waschmaschine einbauen.
Ja.
Aber hält dir auch noch die Tür auf oder so, weißt du, so ein...
Also du hast ja ein gutes Männerbild im Kopf, also schon...
Total, so, also, und ich hatte tatsächlich auch jemanden dafür im Kopf, also ja. Das war wirklich meine erste Liebe eigentlich, die das so ein bisschen beschreibt. Das war so ein Typ, der, ach, keine Ahnung, der weiß ich nicht, der hat dir ein Auto repariert und, aber...
Stand trotzdem mit Blumen vor der Tür.
Ja, genau. Ja.
Der alles
so.
Das
fand ich irgendwie, ja, und das, an den musste ich immer dabei denken, weil der hat für mich so wirklich so Kleinstadt-Casanova-Vibes gehabt. Und dann dachte ich irgendwie, und dann habe ich den auch so beschrieben. Und am Ende ist es nicht ganz das geworden, was ich am Anfang im Kopf hatte, aber ich liebe den Song genauso, wie er ist. Und auch mit diesem selbstgebrannten Schnaps von Opa und so, damit habe ich eine Verbindung. Das ist einfach gut, weil mein Opa hat immer Schwarzwurzel-Schnaps selber gebrannt.
Oh Gott. Den
fand ich immer ganz fürchterlich.
Der ist so stark, oder? Schwarzwurzel muss doch, hat das Geschmack? Nee, ja, brennt.
Aber das ist halt für mich so Kleinstadtdorf irgendwie, weißt du, da hast du irgendwie noch so ein kleines Ströpfchen stehen und dann, weiß ich nicht, dann trifft man sich abends mal, zieht noch eine Runde um die Häuser.
Wie es in einer kleinen Stadt halt, da ist es nicht so anonym. Aber was glaubst du, sind so ein bisschen auch die Vorteile von vielleicht, oder was findest du vielleicht auch gerade schön dran, dass du in einer kleinen Stadt aufgewachsen bist und vielleicht jetzt nicht in Berlin? Ich glaube ja schon, dass die Menschen anders sind, wenn du in einer Großstadt groß wirst. Also ich hatte mal den Ausgleich, ich war am Wochenende immer auf dem Land, in der Woche in der Stadt. Aber ich wüsste nicht, wie es geworden wäre, wenn ich nur in Berlin aufgewachsen wäre, so mit 4 Millionen. Und ich finde dieses Dörfliche und dieses Miteinander und dieses Helfen und gesehen werden, das lernt man mehr auf oder in kleineren Regionen.
Ja, und auch einfach einen Bezug zur Natur zu haben. Mhm. Also ich sage immer, Berlin ist ja eine Bubble, eine komplette Blase,
genau,
hier.
Du lebst Blase.
Hier und natürlich ist alles schon so ein bisschen vor der Zeit. So ein Stück weit Berlin, finde ich, ist ein Vorreiter in vielen Dingen oder auch sehr liberal und weltoffen, wo du vielleicht in so einer kleinen Stadt dann manchmal doch so ein bisschen so die Grenze warst.
Mhm.
Da ist Berlin natürlich anders angebunden an die Welt.
Klar.
Aber in der kleinen Stadt liebe ich diese Beständigkeit, diese Vertrautheit, auch das Beschauliche. Und du hast da zwar auch irgendwie Häuser und Beton, aber bist halt auch ganz schnell draußen auf dem Dorf. Du hast dann wirklich in so richtig kleinen Städten hast du noch diese Stadtfeste und alles. Mhm. Und ach, irgendwie kennt halt jeder jeden. Und das mag ich sehr. Und trotzdem hat es mich nach Berlin gezogen.
Ja, auch wahrscheinlich wegen Ausgleich so ein bisschen, ja, ne? Also es ist natürlich auch, ich meine, es ist ja auch schön, ist hier jetzt gar nicht in Berlin zu wohnen oder generell in Großstädten, hat halt auch Vorteile, ne? Es hat immer alles Vor- und Nachteile, aber ich finde, es ist auch manchmal,
so eine Art FOMO vielleicht.
Ja, genau.
Ich habe auf jeden Fall Schiss gehabt, was zu verpassen.
Genau, das ist so ein bisschen. Und manchmal hat man auch das Gefühl, aber dass Großstädte einen so ein bisschen erdrücken, weil die Menschen auch so, oder manchmal auch die Menschen einen erdrücken, weil es so ein bisschen unverbindlicher einfach alles ist. Ich sag mal so, die Anonymität der Großstadt. Es ist ja auch so, das Datingverhalten ist anders, weil du kannst aus 4 Millionen wählen. Ja. Also auf dem Dorf, da siehst du halt immer im Dorffest und irgendwann, da stelle ich mir es vor wie früher, dann siehst du jemanden, denkst, ach, aber der ist ja toll, ach, die ist aber toll. Und dann kommt man zusammen. Und hier ist so in Berlin, wenn eine Beziehung irgendwie nicht richtig läuft, man ärgert sich 5-mal übereinander, denkt man, mein Gott, installiere ich eine Dating-App, was soll ich denn mich jetzt nur rumärgern, erlebt man oft.
Und du lernst halt immer wieder neue Leute kennen, dann auch über so eine Dating-App. Du weißt ja, ich bin ja nicht jetzt die größte Dating-App.
Ja, ich auch nicht.
Aber also ich bin immer noch Linda ohne Tinder. Auf jeden Fall finde ich, sowas in der Kleinstadt ist natürlich auch ein anderes Thema. Weil stell dir vor, du bist in der Kleinstadt und hast da deine Dating-App. Ich meine, das ist auch schnell erschöpft, das Potenzial, ne?
Ja.
Aber und wenn du dann da bist, dann kannst du dir auch sicher sein, dass die anderen drüber reden. Das interessiert halt in der Großstadt niemanden.
Genau. Da ist es völlig egal, ob du in irgendeiner Dating-App bist oder nicht, weil du wirst wahrscheinlich von den meisten gar nicht gefunden.
Ja. Und trotzdem finden sich in den kleinen Städten auch Leute über Dating-Apps, weil vielleicht von der einen kleinen Stadt zur nächsten kleinen Stadt, weißt du, das ist so.
Wird dir auch angezeigt.
Das habe ich beobachtet in Halberstadt und Umgebung, dass die Leute sich dann irgendwie so über die Apps dann zusammengefunden haben, obwohl wir uns früher alle in der Disco gesehen haben.
Ich wollte gerade sagen, früher war es halt.
Aber jetzt hat man sich dann über die Dating-Apps wiedergefunden, glaube ich.
Aber es ist ja heute auch manchmal, wenn du so in Diskotheken gehst oder irgendwo hin, ich meine, gucken ja alle auch auf ihr Handy. Also selbst wenn du jemanden mal siehst, wo du so denkst, ach, der sieht ja gut aus, könnte man ja vielleicht in Interaktion, bis du überhaupt Augenkontakt herstellen kannst, damit die Leute ihren Handynacken nach oben bewegen. Das dauert ja auch manchmal.
Das war übrigens auch das Geilste letztes Jahr auf Hydra. Freddy hat mein Telefon ins Wasser geschmissen.
Na, was kaputt? Digital Detox nennt man das doch heute.
Komplett. Ist ein Trend. Aber wirklich, ich habe es auch erst 2 Stunden später gefunden. Und es ging noch für einen halben Tag. Ich konnte noch sagen, hey du, ich glaube, ich bin die nächsten Tage ein bisschen schwer zu erreichen. Und dann war's aus. Und witzigerweise hat mein Laptop zur gleichen Zeit den Geist aufgegeben, den ich auch mit auf Hydra auch hatte. Auf einmal wirklich komplett aus. Auch nicht mehr zu retten. Der ist bis heute noch irgendwie bei der Technikfirma zum Reparieren. Ach, nichts zu machen. War für mich aber auch so ein Zeichen von eben
Ruhe.
Nee, einfach mal wieder nach oben. Also einfach, also nicht aufs Handy gucken.
Sondern
voll, einfach da sein, im Hier und Jetzt sein, im Leben, keine Ahnung, das Meer genießen, den Urlaub genießen, Zeit mit meiner Freundin, ihren Kindern und meinem Kind zu genießen. Und es war so ein kleiner Hallo-Wach-Moment, wo ich auch so dachte, ja klar, also warum? Warum brauche ich im Urlaub ein Telefon und einen Laptop?
Ich glaube, der Geist sortiert sich neu. Das sind ja auch so viele, die im Dschungelcamp sind, die danach so sagen, das war Wahnsinn, mal so viele Tage am Stück nicht zu wissen, was in der Außenwelt, also das andere Extrem, aber es macht ja was mit dem Hirn, wenn es gar nicht mehr irgendwo gucken kann.
Ja, das macht das mit dem Hirn, aber dann ist meine Umgang formt den Menschen und da weiß ich nicht, im Dschungelcamp, da umgibt man sich dann auch schon mit verrückten Menschen, teilweise auch.
Ja, teilweise,
Da weiß ich dann auch nicht, ob das unbedingt, also ob das auch wirklich so ein Detox ist.
Ich glaube, es kommt auf die Mitcamper an. Wenn du da ein bisschen ruhigere Leute hast und nicht die so ganz auf, dann ist es vielleicht auch aushaltbar.
Ich glaube halt, also natürlich macht das was, aber du bist halt trotzdem immer noch im Fernsehen und du hast, glaube ich, gefühlt, zumindest würde es mir wahrscheinlich so gehen, immer noch das Gefühl, du musst irgendwie abliefern oder musst performen. Weil am Ende sind da ja immer noch Kameras und du hast irgendwie irgendwelche Challenges jeden Tag und so. Und
aber meinst du nicht, dass das irgendwann aufhört? Dass man das nicht aufrechterhalten kann nach so einigen Tagen, dass man das wirklich irgendwann vergisst? Oder ob man das immer im Kopf hat, dass da Kameras sind?
Du hast schon mit Leuten gesprochen, die da waren.
Die sagen immer, das vergisst man irgendwann, weil man so in seinen Sachen da beschäftigt ist mit hier eine Challenge und da und Streitereien und Redereien und ein Spiel und eine Schatzsuche und was man da alles machen muss, dass man das irgendwann, und die sind ja versteckt, man sieht sie ja nie, die hängen ja da irgendwo im Busch rum. Also ist ja nicht so, dass man präsent immer die Kamera sieht.
Ich hätte trotzdem schon das Gefühl, dass diese ganzen Sachen auch so ein Stück weit, das sind ja schon so Sozialexperimente auch. Ja. Und die sind halt auch gewissermaßen gesteuert. Also die Fragen, die man gestellt bekommt, glaube ich, in den Interviews und so. Du wirst schon so ein bisschen darauf getrimmt. Und ich glaube, es bedarf schon vorher einer großen, großen innerer Ruhe, und Klarheit, sich da halt irgendwie so zu präsentieren, wie man wirklich ist, weil ich glaube, man wird da schon auch irgendwie gelenkt.
Ja, dass da was reingegeben wird. Mensch, genau. Also die
und ich
hat
glaube,
ja
ich hätte weniger Respekt vor den Aufgaben und Challenges da, also darauf bin ich ja dafür. Ja, sogar offen für, als vor dieser gefühlt, also für mich gefühlten Manipulation dann doch in der Öffentlichkeit, dass du irgendwie da auch zwischen die Fronten gerätst und ich weiß auch nicht.
Also wäre nicht so für dich, höre ich raus. Wäre jetzt nicht so dein Format, wo du hingehen würdest, so, oder gänzlich Reality.
Man kann sich, also ich glaube, ich wäre einfach viel zu langweilig dafür.
Ach naja, das sagen ja einige und dann bums, bist du drin im Gefecht. Außerdem ist langweilig auch schön. Ich meine, Dschungelcamp haben oft die langweiligsten gewonnen oder die Liebsten, nennen wir es mal, die Liebsten oft.
Joey zum Beispiel.
Der Joey zum Beispiel oder damals Prinz Damien oder der Perkusmarkt, das waren immer alles sehr relativ ruhige.
Aber das waren halt die Männer. Wenn du als Frau nichts sagst, bist du langweilig.
Ja, ich weiß nicht, oder du musstest wie damals hier Brigitte Nielsen so cool machen, The Wales. Also immer so mit Sprüchen oder irgendwie so. Ich glaube, als Frau musst du, oder Evelyn Budecki, dann da musst du so diesen lustigen, charmanten Witz mit haben. Aber ich verstehe, was du meinst. Aber guck mal, Let's Dance, da hat es ja auch Anna-Karina Wojcik in diesem Jahr sogar geschafft, als Frau mal zu gewinnen.
Und das war mir von vornherein klar.
Wirklich?
Ich hab's gesagt, ja.
Es gewinnen ja immer Männer dort sonst meistens.
Ich habe ja quasi diese, ich habe sie auf dieser Schlagertour vertreten, auf der sie eigentlich gewesen wäre und dann bei Let's Dance war. Und ich habe mit dieser Meldung, Anna ist bei Let's Dance, tatsächlich Maximilian Arland und mein Manager angerufen und haben gesagt, Leute, ich nehme mir mal für diese Tour nichts vor und ich würde mich quasi wärmstens empfehlen.
Weil sie bleibt und wird nicht rausgewählt.
Ja, ich weiß, dass sie das, also ich kenne sie ja auch ein bisschen und weiß einfach, dass sie einfach, glaube ich, die hat einen gewissen Ehrgeiz, aber auch nicht so eine harte Verbissenheit, sondern einfach, die hat einfach Bock. Und natürlich auch einfach ein Talent, glaube ich, das hat man ja auch schon gesehen, ist ja einfach, also sie ist ja kein Körperklaus.
Nee. Naja, also haben manche bei Let's Dance auch schon anders eingeschätzt, ne? Also, und das ist ja auch schwer.
Ja, mit Sicherheit. Ich habe ja früher immer gesagt, ich hätte richtig Bock auf Let's Dance.
Ja.
Aber da habe ich halt auch noch 5-mal die Woche Sport gemacht. Und jetzt denke ich mir, oh Gott, das will ich. Weil letztens sind sie ja schon bei Zarella in der Show überfordert, als wir mit To the Moon Beats eine Choreografie bekommen haben. Und ich dachte so,
aber das kommt wieder mit der Übung. Aber du müsstest dir erst ein paar Kilos anessen, weil bei Let's Dance verliert man ja noch richtig viel und du bist ja schon super schlank, dann wärst du ja nur noch so ein Strich. Also.
Ja, nee, ich glaube, mit mehr Bewegung isst man auch mehr.
Also Anna hat auch noch sehr viel abgenommen. Ich habe sie ja letztens gesehen, es ist wirklich sehr, sehr, sehr dünn geworden.
Ja,
aber
mal bist
klar.
Du zu dünn, mal bist du zu dick, aber ich glaube, es reguliert ist.
Der Körper sucht sich seine Reserven aus.
Ich denke auch, das ist schon alles in Butter. Also es ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fand ich Tanzen irgendwie mal wieder eine große Herausforderung. Ich habe ja mit einer Kinderband angefangen. Damals haben wir Musik für Kinder gemacht und wir haben jeden Song vertanzt und Choreografien gehabt. Und das habe ich wirklich fast 16, 17 Jahre nicht gemacht. Und dann irgendwie letztes Jahr zusammen mit Julia dann für Yes, So I Can Boogie so Choreografietraining in der Zarella-Show gekriegt. Und ich dachte wirklich nach dem ersten Training.
Warum?
Ich weiß auch nicht, ob ich das, weil Julia auch so, Julia hat ja richtig Bock darauf, die hat ja auch eine Musical-Ausbildung und sie war so, hey, yeah, 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 und ich so,
ich möchte das nicht.
Doch, ich möchte das auch, aber ich weiß auch nicht, und war so, vielleicht Linda, ein bisschen mehr Energie, Julia. Haben wir uns in der Mitte getroffen und dann ging das so. Aber das ist, glaube ich, auch das, warum wir uns so gut verstehen, weil wir uns einfach richtig gut ausgleichen.
Ja, das wirkt auch gut. Ihr wirkt auch harmonisch zusammen und Giovanni Zarella war wahrscheinlich auch nochmal, ja, auch ein Ritterschlag. Ich meine, die nehmen auch nicht jeden in der Show. Das ist schon cool, dabei zu sein.
Das war für mich sogar letztes Jahr mit der eigenen Nummer ja auch krass, im Februar letztes Jahr. Ich war ja in der Valentinstagssendung mit einem Song, der hieß Gebrochenes Herz.
Stimmt.
Und mein Produzent Sebastian meinte noch vorher zu mir, mit dem ich auch den Song geschrieben habe. Also ganz ehrlich, Linda, die Zarella-Sendung für einen Valentinstag, das glaubst du auch im Leben nicht. Mit gebrochenes Herz, da muss ein anderes Song oder du brauchst ein anderes Lied oder eine andere Sendung. Und ich so, nein, das ist ja genau das Ding, weil ich meine, wer sitzt am Valentinstag vorm Fernseher und hat Zeit, die Sendung zu gucken?
Wahrscheinlich.
Die Singles, die gebrochenen Herzen. So, Punkt. Und dann, und tatsächlich hat anscheinend die Zarella-Redaktion auch so gedacht. Und dann durfte ich da wirklich nach einer langen Zeit mein Samstagabend-Comeback feiern. Und war da super happy, dass ich mit einem selbstgeschriebenen Song da bin, dass ich auf der Bühne performen konnte mit der Band und das einfach auch alles relativ unaufgeregt war. Und dann habe ich auch noch in diesem Live-Special mitgesungen und habe Liebeskummer lohnt sich nicht gesungen.
Stimmt.
Was ich schon als kleines Mädchen bei jedem Auftritt, den ich hatte, gesungen habe. Das
wirklich?
Konnte von denen natürlich keiner wissen, aber als die dann gefragt haben, hey, kannst du dir vorstellen, noch in dem Live-Special mitzusingen, so 60er Jahre und wir hätten Liebeskummer lohnt sich nicht für dich gedacht. Und ich dachte so,
oh mein Gott,
das kann nicht wahr sein. Das ist wirklich... Das war so ein Full-Circle-Moment und ich kam halt mit einem gebrochenen Herzen irgendwie nach einer Babypause zurück und habe lange drauf gewartet, irgendwie wieder auf die große Bühne zu können. Und dann war das da so und tatsächlich, das war für mich der Ultra-Ritterschlag. Und das stand nicht auf meiner Bingo-Karte 2025, ne? Das kam ja wirklich erst ein paar Wochen vorher, diese Bestätigung, dass mein Manager Kai mir geschrieben hatte, Glückwunsch, du bist in der Sendung.
Ach, toll.
Und ich war so... Obwohl ich 4 Wochen davor schon von anderen Leuten eine Absage bekommen habe für die Sendung. Und Kai ist aber auch so ein Typ, der kennt mich jetzt schon sehr lange. Und ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, geschafft, im Musikbusiness Leute zu finden, die langfristig denken und die einem nicht glauben. Oder die irgendwas, also die sich nicht von dem ersten Steinschlag irgendwie entmutigen lassen, sondern die mit mir in den Weg gegangen sind. Und das fand ich ganz krass, weil, wie gesagt, wir hatten ein paar Wochen vor der Sendung irgendwie schon eine Absage bekommen, auch von Menschen, mit denen ich gemeinsam arbeiten wollte. Und dann auf einmal ist Kai auch so ein Typ, der hat dann halt irgendwie nochmal gedacht, der probiert's, er geht da einfach nochmal eine Runde, dreht nochmal eine Runde und dann haben wir da die Zusage gekriegt und ich musste meinem Kind dann erklären, was Freudentränen sind, weil ich natürlich angefangen habe zu heulen,
so.
Weil es mich so glücklich gemacht hat und ich dachte, boah, krass, dass ich mit dem Song jetzt irgendwie da hingehen darf und ja. Also long story short, es ist ein Ritterschlag. Und dann hat sich das halt, war das wie so ein Door-Opener, dass wir dann noch mit Julia, das Projekt war ja auch schon von langer Hand geplant, irgendwie, dass Julia und ich immer gesagt haben, wir wollen Musik zusammen machen und wir wollen so ein Projekt machen, wo wir halt so alte Musikschätze ausgraben und wo ich dann auch den Text auf Deutsch machen kann. Und dann ging das auf einmal los, dass wir dann halt nochmal in diese Sommersendung kommen konnten.
Stimmt.
Mit Yes So I Can Boogie. Und dann noch in das Howard Carpenter Special. Dann auch noch in die Weihnachtssendung. Und dann dachte ich so, ey, wirklich, 2025 war ein Jahr. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber das war sehr schön.
Das lief wirklich los. Und hast du denn aber auch persönlich Angst, dass es vielleicht nach der Babypause so einen Einbruch geben könnte? Weil es ist ja in dem Showbusiness auch immer irgendwie ein Wagnis. Und du weißt es selber, im Schlager strömen gerade so viele Menschen rein in dieses Musikbusiness, dass man das Gefühl hat, wenn jemand 2 Jahre weg ist, ist er irgendwie 5 Jahre weg, weil einfach 20 andere dazugekommen sind. Hat man da Angst, weil man ist ja nun schon eine Weile raus mit einer Babypause? Oder dachtest du, nö, ich komme wieder, das wird schon alles...
Also so richtig Babypause war es ja nicht. Also das Ding war, für mich war es am Ende eine gefühlte Pause, weil ja, ich war ein paar Wochen wirklich ja irgendwie nicht unbedingt in der Lage, auf die Bühne zu gehen. Aber tatsächlich war ich ja 6 Wochen nach der Geburt schon bei der Starnacht am Neusiedler See mit Freddy, mit Freddys Papa. Also ich habe schon eigentlich direkt wieder losgelegt. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass das Kind bekommen nicht die große Herausforderung war. Das hat mir ja eher Energie gegeben. Aber die persönlichen Entwicklungen danach, also dann natürlich eine Trennung durchzumachen und so, das zieht Energie. Aber auch da einfach weiterzumachen. Es waren halt einfach viele Dinge, die parallel gelaufen sind. Mama geworden, eigentlich auch frisch verliebt gewesen. Dann hat sich das so nicht erfüllt. Wir waren als Paar einfach nicht gut, aber wir sind als Eltern wirklich ein Knaller und wir sind, glaube ich, wir machen das gut im Patchwork. Und das aber alles erstmal wieder auf die Kette zu kriegen, ich glaube, das hat viel Zeit gekostet. Es war gar nicht mal das Kind an sich oder so, weil das, also da hatte ich großes Glück. Meine Schwangerschaft war unkompliziert, mein Kind war als Baby wirklich unkompliziert. Der ist jetzt
immer noch.
Genau, ist irgendwie, für mich ist es unkompliziert. Aber alle Dinge, die passiert sind oder das Leben, was passiert ist, das war jetzt nicht 2 Jahre raus, sondern ich habe ja immer kontinuierlich weitergemacht, aber ich konnte nicht den Full-Fokus drauflegen. Es lief immer so ein bisschen mit nebenbei. Also ich habe es ja, glaube ich, ich habe nicht komplett schleifen lassen.
Nö, du warst eigentlich immer da.
Genau, so. Aber halt nie gefühlt so da, wie ich es jetzt wieder sein kann. So, wenn man halt erstmal dann wieder neu geordnet ist. Wenn die Dinge wieder komplett oder erstmal komplett neu liegen, dann kann man auch wieder losgehen.
Auf jeden Fall. Und es dauert ja auch alles, was mit Thema Herz zu tun hat und Beziehungen und Liebe und gebrochenen Herzen dauert. Also da braucht man ja auch Zeit. Das ist ja nicht so, man Wäre schön, wenn wir alle einen Knopf hätten, ja, und wir machen so und dann ist es vergessen, aber wir sind ja alle Menschen.
Witzigerweise hatte ich den Song schon weit im Voraus geschrieben. Also ich
das ist auch lustig eigentlich, ne?
Alle Lieder. Manchmal denke ich mir auch so, vielleicht sollte ich mal vielleicht ein bisschen positivere Lieder schreiben.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht war es auch das.
aber für mich hat es halt in dem Moment auch richtig gut gepasst. Also zu meinem Gefühl, zu der Situation. Und es ist ja auch kein trauriges Lied. Es ist ja ein Lied, was Mut macht. Es ist ja ein gebrochenes Herz, hört nicht auf zu schlagen, ne?
Deswegen, es ist ja jetzt kein, dein Herz ist gebrochen, verzieh dich in deine Ecke, sondern es ist ja ein Steh wieder auf, es geht weiter.
Genau.
So, ein Herz heilt ja auch. Genau. Also deswegen ist es ja wirklich ein Mutmach-Song. Ich mag ja eh deine Musik. Ich finde, man merkt auch, dass du die selber schreibst. Mhm. Das ist einfach, da ist so eine besondere Handnote irgendwie drin. Und es sind auch sehr erwachsene Texte, wie ich immer sage. Es ist nicht so ein oberflächlicher Schlager, der so ein bisschen, also klar, ist auch schön, wenn man über die Sonne von keine Ahnung was singt, aber das ist so ein bisschen tiefgründig. Es nimmt einen an die Hand und es hilft in Zeiten, wo man das durchlebt, über was du da gerade schreibst. Und das ist ja, glaube ich, das schönste Gefühl, was man auch haben kann, wenn man das auf andere vermittelt. Wird ja viele, die es hören, auch so gehen, nicht nur mir.
Das nehme ich einfach so an. Das finde ich schön, weil das ist natürlich auch das, was man oder was ich mit Musik erreichen möchte. Und ich habe ja nicht immer meine Songs selber geschrieben, sondern ich war bei jedem Song mit dabei, der geschrieben wurde. Aber am Anfang hatte ich ja auch wirklich ein ganz tolles Team und einen unfassbaren Texter, von dem ich auch richtig viel gelernt habe, mit dem ich jetzt noch befreundet bin. Seine Frau ist eine meiner engsten Vertrauten. Meine Claudia ist eigentlich, Claudia ist Linda Hesse gefühlt, weil ich immer ihre Klamotten anhabe auf der Bühne. Claudia hat so einen tollen, vollen Kleiderschrank, aus dem ich mich mit bedienen darf, und die hat so einen tollen Geschmack, dass ich da sehr dankbar bin, dass sie seine Frau ist. Und dass er aber damals diese Texte geschrieben hat, wie Ich bin ja kein Mann, oder auch auf dem zweiten Album Verbotene Liebe,
Hör auf dein Herz. Oh, der war schön.
Ja, das sind echt Songs, die sind so zeitlos, wie ich es mir wünsche, dass das Lieder sind. Und genau, und ich versuche einfach so viel aus der Zeit auch mitzunehmen und das auch in neue Songs mit einfließen zu lassen, einfach diese Geschichten zu erzählen. Und der Knibbel hat immer gesagt, man muss den Menschen nur aufs Maul gucken. Also
ja,
so, es passiert alles neben dir, mit dir, in dir, vor dir, wo auch immer. Weil der hat ja auch nicht die Geschichten alle selber erlebt, aber der hat die tollsten Geschichten geschrieben.
Ja, man muss nur ein bisschen aufmerksam durchs Leben gehen, glaube ich. Und wenn du so träumen dürftest, was wäre jetzt mal so eine Schlagzeile über dich, die du gerne lesen würdest? Linda Hesse, Doppelpunkt.
Geht endlich wieder auf Tour.
Oh, okay.
Ja, mit Band.
Und eine Schlagzeile, die du nie über dich lesen würdest wollen, also nie mehr über dich lesen, oder gänzlich, wo du wüsstest, wenn du die lesen würdest, wärst du sauer, traurig, würdest Schritte einleiten, also du sagst, das möchte ich über mich nie lesen.
Oh, das ist eine gute Frage. Hast du die anderen auch schon gestellt?
Ja, aber ich sage jetzt nicht, was da kam.
Also was würde ich nicht über mich lesen wollen? Oh, Linda Hesse hat irgendeine anderen den Mann ausgespannt oder so. Also sowas fände ich ganz fürchterlich.
Wird aber, glaube ich, auch nicht passieren.
So aber naja, gab es mal so eine Schlagzeile.
Wirklich?
Ja, ja, in Verbindung mit einem Schlagerpärchen, und wir waren dann zusammen auf einer Schlagerreise.
Ja.
Und dann so, wird sie ihr gefährlich, wenn, und ich dachte so,
was soll denn,
wirklich,
was soll denn das?
Das ist so eine blühende Fantasie und so ein Bullshit, nur weil ich als Sängerin, als eigenständige Sängerin mit anderen Musikern auf Tour gehe und da ist ein Pärchen dabei. Warum sollte ich denn jetzt eine Gefahr für die Beziehung sein? Ihr habt doch alle einen Arsch auf, wirklich.
Oh, da hätte man ja über unsere Mallorca-Reise, also ganz ehrlich, da waren 25 Künstler und Künstlerinnen, da hätte man ja da sonst was für Schlagzeilen machen können.
Immer, aber es wird auch immer über irgendwas geschrieben, aber ich glaube, auf so einen Scheiß habe ich einfach keinen Bock.
Ja, und ich glaube, so Schlagzeilen sind auch verletzend, wenn man das öfter liest, sowas.
Ja, es macht doch irgendwie keinen Sinn. Also dann denke ich mir, also wenn es was für mich gibt, dann ist es so eine gewisse Loyalität und auch absolut respektvoller Umgang unter Frauen.
Ja.
Und das, ich glaube, deshalb wäre das für mich so eine Schlagzeile, wo ich denken würde, sag mal, also auf gar keinen Fall. Also das bin ich nicht, und da würde ich dann wahrscheinlich auch sagen, also.
Sehr gut geantwortet.
Mein ernstes Wörtchen reden.
Ja, sehr gut geantwortet. Und wir wollen ja auch noch sagen, du bist ja auch noch Podcasterin.
Ja.
Will ich ja natürlich auch von Podcast-Freunden zu Podcast-Freunden. Das ist ja immer ganz toll, weil du hast ja immer noch den Podcast Ostbrosche.
Da warst du auch schon zu Gast.
Ich durfte auch schon zu Gast sein. Das ist ganz toll, alle anhören. Das war wirklich ein tolles, tolles Gespräch. Und da hast du ja mittlerweile, ist es ein bisschen aufgelockert. Früher durften ja nur Frauen kommen, die im Osten geboren sind. Jetzt ist es ja schon ein bisschen, es waren auch Männer, glaube ich, schon da. Mhm. Ne? Und aber nach was wählst du da aus? Den gibt's ja immer noch, den Podcast, aber dass sie aus dem Osten kommen müssen, das ist immer noch Bedingung, ne?
Oder? Also es wäre schön, wenn einfach die Wurzeln im Osten oder in der ehemaligen DDR sind. Wenn das allerdings nicht so ist, also es gibt ja auch, guck mal, wir sind 35 Jahre nach dem Mauerfall. Es gibt Frauen, die seit 20 Jahren, wie eine meiner besten Freundinnen, die jetzt seit über 20 Jahren in der Stadt in Ostdeutschland lebt, also da, ne, also ja. Potsdam ist ja auch schon Osten. Ja. Wo ich dann so denke, also vielleicht ist die sogar mehr Osten als ich mittlerweile, weil sie hat ungefähr die gleiche Zeit schon da gelebt.
Ja.
Also wenn es auch im Einheitsdeutschland jetzt ist, aber trotzdem habe ich ja immer noch das Gefühl, dass das Pflaster immer noch so ein bisschen nach DDR riecht und das ist auch schön und dass wir vielleicht deshalb auch irgendwie mehr und mehr eine Einheit werden, weil wir halt immer mehr zusammenkommen und dann wäre das ja doof, wenn ich in meinem Podcast die Grenzen quasi wieder hochziehen würde oder eine Mauer ziehen würde. Das soll ja nicht das Ding sein, sondern es soll irgendwie eine Einheit zeigen und soll aber auch zeigen, was wir für coole und starke, taffe Frauen im Osten haben und woher auch dieser Mythos Ostfrau kommt. Weil ich hatte immer das Gefühl, da haben wir ja auch drüber gesprochen in der Folge mit dir, dass Frauen aus dem Osten immer so einen gewissen
Stempelsrang?
Ja, so ein Stempel, aber ich meinte das immer im sehr positiven Sinn. Dieses, die packen an, die sind unkompliziert, die machen dies, das, irgendwie. Ich habe mittlerweile nicht mehr das Gefühl, dass eine Westfrau anders ist, ganz im Gegenteil.
Ich auch nicht.
Und trotzdem haben wir oft genug irgendwie diesen Stempel gekriegt und da wollte ich einfach wissen, wo das herkommt. Und mittlerweile ist mir in manchen Folgen echt ein Licht aufgegangen, vielleicht warum wir manchmal so ticken, wie wir ticken, gerade du und ich.
Gerade du und ich, das ist auch schön. Wir haben uns ja wirklich, Linda und ich kennen uns seit so vielen Jahren, also von Anfang an, wo du angefangen hast. Mhm. Also da war ich schon beim Radio, da habe ich auch schon Schlager gemacht, du auch. Wir kennen uns seit ich bin ja kein Mann, da kamst du noch mit Hosenträgern und einmal hast du verschlafen, da war mein Co-Moderator also völlig außer Rand und Band. Und ich sagte, jetzt lass doch die Frau auf, vielleicht hat ihr den Wecker nicht gehört. Aber das haben wir ja alles gerettet, das waren die Geschichten mit Linda. Aber jetzt durch die Mallorca-Reise, wo man ja wirklich intensiv mal so Klassenfahrtmomente hat und da mein bester Freund sein Kind mit hatte, du dein Kind und wir alle zusammen einen Strandnachmittag hatten, waren wir wie so eine kleine Clique. Also man kann, obwohl man sich jahrelang kennt, auch nochmal den Kontakt in eine andere Richtung entwickeln. So, jetzt war ich zu deinem Geburtstag in diesem Jahr. Also ich bin da sehr dankbar und denke, Linda kenne ich voll lange. Und jetzt ist das so, nimmt es eine andere Fahrt auf.
Ja, finde ich auch. Also, und das ist aber schön. Ich glaube, gerade in diesem Business hatte man ja auch gerade vor ein paar Jahren immer noch so gewisse Zurückhaltung, weil natürlich Journalismus sich auch so ein Stück weit verändert hat oder es war damals aber auch noch so ein bisschen reißerischer oder so, gerade was auch diese Yellow-Zeitschriften und alles angeht. Ja,
das ist heute, glaube ich, immer noch so.
Das kann sein, aber vielleicht habe ich mich daraus einfach irgendwie sehr zurückgezogen oder so und ich weiß nicht und man kriegt ja auch einen Vibe mit Leuten. Es gibt ja ganz viele Menschen, die ich in den Jahren kennengelernt habe, aber wenige, die so bleiben oder wo man merkt, hey, wir kommen richtig gut miteinander, klar. Genau. Und eigentlich muss man gar nicht mehr die Grenze ziehen zwischen Dienst und Privat, ne?
Ja,
so.
Ja.
Und von daher habe ich mir ja irgendwann einfach selber gesagt, ich umgebe mich nur noch mit Leuten, die ich auch irgendwie gut finde. Also auch in Interviews und so. Und wenn ich da merke, dass das funzt, warum soll man sich dann da abschotten?
Ja, das ist, wenn die Energie gut ist. Man spürt das ja auch.
Also man lernt doch, guck mal, die meisten Leute lernen sich doch auf der Arbeit kennen, den Partner.
Ist ja so. Die meisten Leute lernen sich auf der Arbeit kennen, auch Freundschaften. So,
genau.
Also ich habe mittlerweile eigentlich nur noch Freundschaften, die irgendwie zumindest in diesem Umfeld, also andere Radioleute oder Redakteure, aber die natürlich in dem, ich habe jetzt auch wenig zu tun mit Feuerwehrleuten oder anderen. Ich hätte jetzt auch gerne einen Feuerwehrmann als Freund, aber lerne ich ja selten kennen. Wo soll ich denn? Der Freund meiner Cousine ist tatsächlich, zumindest ein Notarzt. Also ein bisschen bin ich da auch sogar drin. Und freiwillige Feuerwehr auf dem Dorf bei uns. Aber jetzt so, du weißt, was ich meine. Wir verkehren jetzt, ich wollte Feuermann gern daten. Wie komme ich da jetzt ran? App. Um Tim Peters zu zitieren, Tinder, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Linda ohne Tinder. Also wir sind ja alle, wo kommt denn jetzt der Feuerwehrmann?
Ich glaube, die Geschichte ist ja offiziell, dass Stefanie Stumpf ihren Partner ja genauso kennengelernt hat.
Bei Tinder?
Nein, im echten Leben, als Arzt, weil sie hat sich einen Finger gebrochen bei einem Dreh.
Ach. Ein Arzt wäre es natürlich auch.
Und
jetzt
ihr
ruhig.
Arzt war quasi derjenige, der sie, also ihr Mann, ihr jetziger Mann und Vater der Kinder war derjenige, der sie behandelt hat.
Also mir ist ja wirklich in all den Jahren, nun gehe ich auch nicht so oft zum Arzt, aber mir ist noch nie ein attraktiver Arzt über den Weg gelaufen. Gehe ich zu den falschen Ärzten? Sollte ich mir vielleicht lieber männliche Ärzte suchen? Ich habe sehr viele, ich habe Fragen, Linda Hesse.
Naja, die haben sich ja nicht gesucht. Also sie hat den ja nicht gesucht. Das war ja ein Notfall quasi.
Ja, stimmt. Vielleicht sollte ich jetzt hier auch, lass mich von einem Roller anfahren.
Ich wünsche es dir nicht, aber wer weiß, keine Ahnung. Also ich glaube, der dich finden soll oder den du finden
der
sollst,
findet
den
mich.
Wirst du finden. Und egal, ob es jetzt ein Feuerwehrmann ist, ein Notarzt, hoffentlich nicht.
Ein Oberarzt, ein Sporttrainer, ein Personaltrainer.
Ja.
Oder also
was? Eisverkäufer.
Ja, was auch immer. Mir ist das eigentlich völlig egal. Hauptsache,
Tim Peters.
Tim Peters, hallo, liebe Grüße. Grüße geht raus an Tim Peters. Ja, bin ich gleich rot. Ich sag's hier. Ja, Tim Peters weiß ja, also natürlich. Aber ansonsten, mir ist eigentlich auch egal, was der beruflich macht. Der soll ein gutes Herz haben, nett sein und ehrlich sein.
Ja, und Feuerwehrmann könnte auch sein.
Könnte sein. Und ich möchte viel lachen. Ich möchte viel lachen kennen. Bitte niemanden, der so ernst ist. Ich möchte einfach jemanden, mit dem man gut durchs Leben gehen kann.
Ja.
Leicht. Und Linda möchte das auch.
Ja, Linda möchte das auch.
Wir beide möchten das.
Ja, irgendwie schon. Und aber, ich bin aber auch gerade sehr glücklich als Single-Frau.
Ja.
Komm damit gut klar.
Also ich auch, aber es ist jetzt, ich fühle mich bereit jetzt für mehr. Ich war jetzt lange genug Single. Also es dürfte jetzt was kommen. Aber ich sage, das Universum wird es schon lenken. Ich gehe jetzt nicht proaktiv auf die Suche, das bringt eh nichts. Wer verzweifelt, sucht, findet
nicht. Sprichst du Typen an? Oder lässt du dich ansprechen?
Naja, es kommt drauf an. Ich habe auch schon manchmal Typen angesprochen. Aber wie gesagt, es sind ja, erstmal musst du ja an dem Handy vorbei. Das ist schon mal der erste Move, um überhaupt an den Blickkontakt zu kommen. Aber ich gehe auch im Moment zu wenig weg. Also wir müssten einfach mal weggehen.
Wir müssen mal an den Badesee gehen. Jetzt ist es doch richtig heiß.
Ja, oder so. Dann legen wir uns da hin und warten, was passiert.
Ja, warum nicht?
Ja,
obwohl,
gut.
Wir wollten auch noch essen gehen oder was trinken.
Wir haben viele Pläne.
Ja,
der Sommer ist lang.
Eigentlich sollten wir dabei auch noch eine Folge aufnehmen.
Genau, das machen wir auch.
Ein kleiner Live-Podcast.
Ja, hinter den Kulissen, das finde ich gut. Dann haben wir doch hier schon viel ausgeplaudert. Also Linda ist auch bereit für die Liebe. Gibt es eigentlich irgendwas, was du noch nie in einem Interview verraten hast? Irgendwas, was wir hier noch zum Abschluss, eine Enthüllung von Linda Hesse?
Meine Schuhgröße vielleicht?
Nö, aber hast du mal geklaut oder hast du mal was Verbotenes gemacht oder hast du irgendwas noch nie erzählt? Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt.
Warte, lass mich überlegen. Wie viel Zeit haben wir noch?
Ja, kurz ist meine Abschlussfrage, damit die alle bis zum Schluss dranbleiben.
Okay, warte.
Letztens hat mir Julina Dreves gestanden, dass sie die Abiturprüfung mit der ganzen Klasse, dass sie das gemopst haben. Der Lehrer ist auf Toilette gegangen und da haben sie sich die ganze Prüfung
abkopiert. Das hätte ich mir gewünscht. Mhm.
Der Lehrer hat aber vorher gesagt, ich bin mal länger auf Toilette. Finde ich ja noch charmanter vom Lehrer.
Ach so.
Ja. Also mit Anmoderation.
Das gab's beim Abitur in Sachsen-Anhalt.
Nee, also bei mir auch nicht.
Warte, lass mich kurz. Irgendwas, was ich noch nie erzählt habe.
Ja, können ja sein, dass es mal hier, möchte mal eine brandaktuelle Info haben. Vor allem, da du ja einen eigenen Podcast hast, da erzählst du ja auch sehr viel.
Ja, aber willst du mir irgendeine Richtung vorgeben?
Es kann alles sein. Eine Enthüllung über Linda Hesse.
Also pass auf, ich habe mal Diesel anstatt Benzin in ein Auto getankt.
Und bist du da stehen geblieben?
Naja, ich bin gar nicht weitergefahren. Das wäre dumm gewesen. Ich
also
habe es dann beim Bezahlen gemerkt. Ja, ich habe es beim Bezahlen gemerkt und habe meinen Vater dann, weil es war noch das Auto von meinem Vater.
Oh nein.
Der meinte zu mir, nee, musst du nicht tanken. Und ich dachte so, ja, nee. Oh, und weißt du, was ich auch noch nie erzählt habe?
Ja.
Mein Kleinstadt Casanova kommt aus der gleichen Stadt wie Peter Imhoff.
Wirklich?
So, ja.
Aber es ist nicht Peter Imhoff.
Nein, es ist nicht Peter Imhoff, aber witzigerweise kennt Peter den.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Und der ist jetzt aber auch nicht mehr in der Kleinen, die sind beide nicht mehr in der kleinen Stadt da.
Okay, sie sind beide, haben beide einen Absprung geschafft.
Ja, genau, und der kam nicht aus, also es war auch nicht Halberstadt. So.
Okay, dann recherchieren wir weiter, wer der Kleinstadt Casanova von Linda Hesse ist.
Kleinstadt Kanone.
Die Kanone. Jetzt bin ich völlig hier zwischen Feuerwehrmännern Tim Peters und Peter Imhoff völlig irritiert hier zum Abschluss. Ganz viel Erfolg. Weiterhin mit Kleinstadt Casanova. Ich spiele es ja noch 180 Millionen Mal bei mir im Programm. Ich freue mich auf alles, was kommt noch in diesem Jahr. Komm bald wieder und wir filmen uns dann demnächst vorm Badesee.
Das wird richtig toll. Ich kann das nächste Mal auch einfach Julia mitbringen und wir machen noch so ein Tour so Moonbeats-Ding.
Das wäre auch schön zu dritt.
Oh ja.
Wie schön.
Liebe,
Trick und Track. Und das singen wir dann auch und freuen uns. Vielen Dank, liebe Linda.
Dank dir. Tschüss.
Ach, ein herrlicher Mädels-Talk. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich glaube, auch die Männer haben hier einiges gelernt in diesem Gespräch. Also Dankeschön, Linda, für die Offenheit. Und ja, in 2 Wochen gibt's natürlich die nächste Ausgabe. Und bis dahin schreibt mir gerne mal auf antenneschlager.de, wenn ihr Künstler habt, die unbedingt mal hier in den Podcast kommen sollen. Oder auch mal Fragen an eure Lieblingsstars. Zögert nicht. Alle Kontaktdaten stehen auf unserer Homepage. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Also allen das Weitersagen und fleißig den Antenne-Schlager-Star-Talk hören. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch.
Das war der Antenne-Schlager-Star-Talk mit Annika Reichel. Alle Folgen zum Nachhören jederzeit auf antenneschlager.de und überall, wo es Podcasts gibt.